Radio SRF.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Der Kampf gegen Steuerflucht und Steuerbetrug kommt voran. Die Schweiz kommt in Brüssel unter Druck. Sterbehilfe gehört geregelt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte rügt die Schweiz. Anklage wegen Mittäterschaft. Der zweite Tag im NSU-Prozess hat die volle Aufmerksamkeit der Türken und Türkinnen.
8 Opfer von der 10 Mordopfern waren ja türkischstämmig. Und deswegen ist das natürlich für die türkische Öffentlichkeit sehr wichtig.
Sagt Celal Özcan von der türkischen Zeitung Hürriyet. Und billig und fair, wieso das Schnäppchenshirt nicht schlecht sein muss. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Die EU will mit der Schweiz über den automatischen Informationsaustausch verhandeln. Bisher hatten Luxemburg und Österreich dies verhindert. Osbruderer in Brüssel, was ist denn da passiert in Brüssel?
Tatsächlich haben sich Österreich und Luxemburg jahrelang gegen den automatischen Informationsaustausch gewehrt. Die österreichische Finanzministerin hat das bis gestern noch gemacht. Inzwischen hat auch sie offenbar gemerkt, dass das Bankgeheimnis EU-intern nicht mehr zu halten ist. Ich komme gerade von einer gemeinsamen Medienkonferenz der Österreicherin und ihres Luxemburger Kollegen. Jetzt tönen die beiden ganz anders als früher. Ich habe hier ein Beispiel, einen Ausschnitt des luxemburgischen Finanzministers, was der soeben vor den Medien gesagt hat.
Ich möchte noch einmal betonen, dass für uns der Kampf gegen den Steuerbetrug immer sehr wichtig war. Aber Kampf gegen Steuerbetrug kann nicht nur ein innenpolitisches Slogan sein, sondern er muss effizient sein.
Effizient, und das heißt für die beiden, sie fordern jetzt den automatischen Informationsaustausch als weltweiten Standard. Darum haben sie heute nach Jahren des Widerstandes zwar zugestimmt, dass die EU mit der Schweiz und anderen Nachbarländern Verhandlungen über automatischen Informationsaustausch aufnimmt, gleichzeitig stehen die beiden aber noch auf der Bremse, wenn die EU den automatischen Informationsaustausch EU-intern und dann auch mit der Schweiz, wenn es ihn einmal gibt, verschärfen will. Der EU-interne Informationsaustausch ist tatsächlich noch löchrig, doch Österreich und Luxemburg verknüpfen vorderhand wenigstens eine Verschärfung des Informationsaustausches mit der Forderung nach weltweitem automatischem Informationsaustausch.
Das erste Informationen aus Brüssel, ganz frisch von dieser Medienorientierung, das wollen wir natürlich noch etwas genauer wissen. Optik Brüssel, Optik Schweiz. Doch zuerst hat jetzt Ueli Zindl Optik Nachrichten.
Die Schweiz soll die Sterbehilfe gesetzlich besser regeln, nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Die Richter verlangen, dass die Schweiz klarer festlegt, ob und unter welchen Bedingungen sterbewilligen Personen ein Suizid ermöglicht werden soll. Geklagt hatte eine Frau aus dem Kanton Zürich. Sie hatte sich das Leben nehmen wollen, um dem altersbedingten körperlichen Zerfall zu entgehen. Eine Sterbehilfeorganisation, Ärzte und auch Kantonsbehörden hatten sich alle geweigert, ihr tödliche Medikamente abzugeben, da sie nicht todkrank sei und damit die Bedingungen nicht erfülle. Ob diese Weigerung der Behörden rechtens war, haben die Richter in Straßburg nicht geprüft. Der Bundesrat warnt vor Risiken der Datenwolken, im Computerjargon Clouds genannt. Wer Daten in einer Datenwolke speichert, müsse damit rechnen, dass insbesondere die US-Behörden auf diese Informationen zugreifen könnten. Dies hält der Bundesrat in einer Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoß fest, der sich über ein US-Gesetz erkundigte. Dieses erlaubt es den US-Behörden, von Unternehmen wie Google, Facebook oder Twitter zu verlangen, Personendaten aus Datenwolken herauszugeben. Der Bundesrat soll den Umgang der Schweiz mit Militärdienstverweigerern aufarbeiten. Das verlangt der Verein zivildienst.ch. Zudem soll der Bund eine rechtliche und moralische Wiedergutmachung leisten und sich offiziell entschuldigen. Bis 1996 seien Militärdienstverweigerer nicht nur zu Gefängnisstrafen verurteilt worden, sondern hätten auch berufliche und gesellschaftliche Nachteile erlitten, bis hin zu Berufsverboten. Im deutschen NSU-Prozess hat der Bundesanwalt am zweiten Verhandlungstag die Anklage gegen die mutmaßliche Neonazi-Terroristin Beate Zschäpe verlesen. Ihr wird Mittäterschaft bei 10 Morden des nationalsozialistischen Untergrunds vorgeworfen. 9 türkisch- und griechischstämmige Personen und eine Polizistin fielen der NSU seit dem Jahr 2000 zum Opfer. Cepe schwieg auch heute. Sie wolle keine Angaben zur Person machen, sagte ihr Verteidiger vor dem Münchner Oberlandesgericht. In Deutschland streiken Angestellte des Online-Händlers Amazon an 2 Niederlassungen. Sie fordern Löhne, welche mit dem Branchentarifvertrag übereinstimmen, wie Gewerkschaft Verdi mitteilte. Die Unternehmensführung von Amazon lehnt dies ab. Vor 3 Monaten hatte die ARD eine Reportage ausgestrahlt über die Arbeitsbedingungen bei Amazon. Der Vorwurf, Mitarbeiter würden vom Sicherheitsdienst schikaniert. Amazon kündigte darauf der Sicherheitsfirma, aber auch den Mitarbeitern, die sich über diese beschwert hatten. Vor der Westküste Burmas ist ein Boot mit gegen 200 Menschen an Bord gesunken. Es sollte Angehörige der muslimischen Volksgruppe Rohingya vor einem Wirbelsturm in Sicherheit bringen, der für Ende dieser Woche erwartet wird. Nach Angaben einer UNO-Sprecherin lief das Boot auf ein Riff auf und sank anschließend. Wie viele der Bootspassagiere das Unglück überlebten, steht noch nicht fest. Hilfswerke meldeten zahlreiche Vermisste. Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der buddhistischen Mehrheit in Burma leben Tausende Rohingya in Notunterkünften. In Bayern ist gestern eine junge Frau entführt worden. Deren Führer, ein vorbestrafter Gewalttäter, konnte nach einer Großfahndung inzwischen festgenommen werden. Die entführte 19-jährige Frau sei noch nicht gefunden worden, wie die Waadtländer Kantonspolizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter sei vor einem Jahrzehnt bereits wegen Entführung, Vergewaltigung und Mordes seiner Ex-Freundin verurteilt worden. Er verbüßte den Rest der Strafe im Hausarrest. Der Schweizer Schriftsteller Jörg Ammann ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Ammann verfasste Prosawerke, Theaterstücke und Hörspiele und befasste sich immer wieder in halbfiktionaler Weise mit Schriftstellern wie Franz Kafka und Robert Walser. Er erhielt verschiedene Auszeichnungen, unter anderem 1982 den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft bleibt ungeschlagen. Sie beendet die Vorrunde der WM in Stockholm somit auf dem ersten Platz ihrer Gruppe. Im letzten Spiel der Vorrunde gewann sie gegen Weißrussland 4:1. Im Viertelfinal trifft die Mannschaft am Donnerstag auf Norwegen oder Tschechien. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.188 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.168 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 24,55 gehandelt, der Dollar zu 96,05 Rappen. Das Wetter, morgen im Süden und Westen viele Wolken und zeitweise Regen, im Osten mit Föhn freundlich bei rund 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Das Schweizer Dilemma bei der Sterbehilfe. Blick in die Schweizer Geldwaschküche. Der NSU-Prozess aus Sicht der türkischen Öffentlichkeit. Was die Flucht vor einem Wirbelsturm mit burmesischer Politik zu tun hat. Und H&M und C&A und Co. bewegen sich. Die Textilindustrie in Bangladesch soll fair werden. Billig-T-Shirts können das übrigens auch sein. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, und zwar unter srf.ch. Zuerst Stichwort automatischer Informationsaustausch. Maria Feck, der österreichische Finanzministerin, hatte heute die Aufmerksamkeit in Brüssel auf ihrer Seite, denn ihre Zustimmung fehlte noch, um vorwärts zu kommen und weitere Steuerschlupflöcher zu stopfen. Jetzt sind sich, inklusive Österreich und Luxemburg, alle 27 EU-Staaten einig. Sie wollen mit Drittstaaten, also der Schweiz, Liechtenstein und 3 anderen, über Zinsbesteuerung verhandeln. Mit dem klaren Ziel, auch sie sollen sich am automatischen Informationsaustausch beteiligen. Darüber sprechen wir jetzt aus Schweizer Sicht und aus EU-Perspektive. Oliver Washington ist im Bundeshaus und Urs Bruderer ist in Brüssel. Zuerst nach Brüssel, Urs Bruderer, was kommt da auf die Schweiz zu?
Ja, ganz klar. Das sind Verhandlungen mit der EU. Und die EU wird in diesen Verhandlungen das Ziel verfolgen, dass die Schweiz zum automatischen Informationsaustausch übergeht. Das hieße dann, EU-Kunden könnten dann kein Geld mehr vor dem Fiskus verstecken, indem sie einfach ein normales Schweizer Bankkonto eröffnen. Die Banken würden alle Informationen über zum Beispiel Kunden aus Deutschland dem Fiskus nach Berlin melden. Das wäre in dem Sinn das Ende des Bankgeheimnisses, so wie es jetzt noch existiert.
Informationsaustausch ist ein großes Wort. Welche Informationen konkret sollen denn ausgetauscht werden und welche nicht?
Das ist eine entscheidende, aber ich glaube auch noch offene Frage. Der automatische Informationsaustausch, wie er derzeit in der EU praktiziert wird, ist tatsächlich noch löchrig. Er erlaubt es nach wie vor, Geld in einem anderen Land dennoch zu verstecken, wenn man das richtig konstruiert, wenn man das richtig macht. Es ist schon lange geplant, EU-intern diesen Informationsaustausch zu verschärfen. Und es ist auch klar, dass die EU-Kommission mit der Schweiz über eine verschärfte Form des Informationsaustausches verhandeln wird, wenn sie dann verhandelt. Aber es ist noch nicht klar, was genau herauskommt bei diesen Verhandlungen EU-intern und darum auch in den Verhandlungen mit der Schweiz. Da ist zudem auch noch eine globale Debatte im Gang über einen globalen Standard von EU von Informationsaustausch. Auch der kann die Sache noch beeinflussen.
Das heißt, es ist auch noch nicht klar, was für Schlupflöcher da allenfalls bestehen bleiben könnten.
Ich glaube, das ist noch nicht ganz klar. Da sind alle Diskussionen derzeit sowas von im Fluss. Da kann niemand definitive Antworten geben derzeit.
Oliver Washington, die Schweizer Sicht, alles ist im Fluss, aber klar ist, Brüssel macht Druck. Wie kommt das an hier in der Politik in der Schweiz?
Das offizielle Bern, also das Finanzdepartement, sagt, über eine Ausdehnung des heutigen Systems auf weitere Bereiche verhandle man mit der EU jederzeit. Das hat der Bundesrat übrigens schon vor einigen Jahren klar gemacht. Darüber hinaus gibt sich Bern ziemlich bedeckt noch. Man hat eben das Verhandlungsmandat noch nicht gesehen. Man sagt lediglich, dann hier Stichwort automatischer Informationsaustausch, zu diesem Informationsaustausch sagt man lediglich, würde man eben nicht mit der EU verhandeln wollen, sondern mit der OECD. Die Argumentation ist eben, die Schweiz will keinen Standard, der lediglich für Europa gilt, sondern sie will einen weltweiten Standard und deshalb eben Verhandlungen über einen automatischen Informationsaustausch nicht mit Brüssel, sondern mit der OECD. Die Parteien, die haben noch nicht reagiert. Ich kann mir einzig bei der SP, kann ich mir vorstellen, dass die SP natürlich auf dieses Verhandlungsangebot oder auf dieses Verhandlungsmandat aus Brüssel natürlich sehr erfreut reagiert, weil sie ja schon immer den automatischen Informationsaustausch gefordert hat.
Aber könnte denn die Schweiz tatsächlich Nein sagen?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, auch wenn Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf schon im Vorfeld gesagt hat, dass man eben mit der EU nicht über den automatischen Informationsaustausch zu verhandeln gedenke, sondern eben mit der OECD. Denn wir müssen eines bedenken, die Schweiz ist ein Land im Herzen Europas und dieses Land im Herzen Europas möchte mit der EU, also mit dem Umland sozusagen, diesen Informationsaustausch, diesen Dialog über den oder diese Verhandlungen über den Informationsaustausch nicht führen. Und gleichzeitig gewährt die Schweiz eben den USA so etwas Ähnliches wie den automatischen Informationsaustausch. Politisch ist das meines Erachtens ziemlich unklug und man darf nicht vergessen, die Schweiz führt ja auch in ganz vielen anderen Bereichen ziemlich zähe Verhandlungen, Gespräche mit der EU. Also ich glaube, diese Haltung, ein Nein, würde hier in anderen Bereichen auch ziemlich viel, ziemlich stark erschweren.
Urs Bruder in Brüssel, was könnte die Schweiz denn überhaupt noch fordern in Brüssel? Hat sie da noch irgendeinen Trumpf im Ärmel?
Man kann natürlich bei Verhandlungen immer alles mit allem verknüpfen. Es sind ja viele Dossiers offen zwischen der Schweiz und der EU. Elektrizitätsmarkt, Holding, Besteuerung in den Kantonen und so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass das in diesem Fall nicht sehr vielversprechend ist. Das ist ein Dossier, wo die internationale Bewegung eindeutig in Richtung automatischen Informationsaustausch geht. Und da wird sich die Schweiz kaum dagegen wehren können. Man kann allenfalls Dossier intern, kann ich mir vorstellen, dass da noch was drin liegt, dass zum Beispiel die Schweiz nach wie vor versucht, wenigstens das Schwarzgeld, was derzeit in der Schweiz liegt von EU-Bürgern, dass es eine Lösung gibt, dass dieses Geld in der Schweiz liegen bleiben kann, aber regularisiert wird, also irgendwie gegen einen Preis, weiß zu Weißgeld wird. Aber da müssten die Leute dann einen Preis dafür bezahlen. Also sowas wie eine Abgeltungssteuer, eine einmalige einführen, eine Amnestie. Sowas kann ich mir noch vorstellen, viel mehr eigentlich nicht.
Oliver Washington hat es gesagt, Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf pocht auf eine globale, auf eine weltweite Lösung. Hört da Brüssel hin? Urs Bruderer?
Da hört Brüssel ganz sicher hin. Es gibt ja auch in der EU zwei Länder, die eine globale Lösung jetzt fordern. Das sind lustigerweise auch die beiden Länder, die früher das Bankgeheimnis hatten oder es immer noch haben, aber das jetzt aufgeben werden, EU-intern. Also Luxemburg und Österreich. Die beiden fordern jetzt auch eine globale Lösung. Und da ist natürlich die Frage, was das genau bedeutet. Ist das aufrichtig? Sagen die jetzt wirklich, wir wollen jetzt global aufräumen mit Steuerflucht und Steuerhinterziehung? Oder ist das eine neue Strategie, um einen effizienteren, aber noch nicht weltweiten Informationsaustausch zu verhindern?
Oliver Washington, Sie sagten, dass Sie glauben, dass früher oder später die Schweiz einlenken muss. Aber dennoch, was würde denn die Schweiz riskieren, wenn sie einfach nicht nachgeben würde? Einfach Blockade?
Ja, ich glaube, die Schweiz würde sich ins Abseits manövrieren. Sie würde in Europa als Insel der Steuerhinterziehung wahrgenommen und daran kann die Schweiz einfach kein Interesse haben. Innenpolitisch ist es eine andere Frage. Innenpolitisch kann der Bundesrat heute nicht nachgeben, wenn die EU den automatischen Informationsaustausch fordert und der Bundesrat würde sofort nachgeben und sagen, ja, wir verhandeln mit der EU darüber und so weiter. Dann würde der Bundesrat als schwach kritisiert, als wenig standfest. Und das will sich der Bundesrat natürlich nicht gefallen lassen. Das will er nicht hören. Also innenpolitisch, glaube ich, wird der Bundesrat so lange wie möglich versuchen, eben standfest zu sein und standfest zu bleiben und auch Härte gegenüber Brüssel markieren.
Und standfest würde dann aber auch bedeuten, ein kleines bisschen Bankgeheimnis noch zu retten.
Ja, vorübergehend würde ich sagen, denn die Entwicklung, die geht einfach in die Richtung mehr Transparenz, in Richtung automatischem Informationsaustausch. Wir haben die EU, wir haben die OECD, wir haben die G20. Alle arbeiten in diese Richtung und ich bin eigentlich sicher, die Schweiz kann diese Richtung nicht aufhalten. Sie kann es nicht stoppen, diese Entwicklung. Und bemerkenswert ist einfach noch, die Schweiz hat immer eine harte Haltung vertreten, immer wieder im Bereich des Bankgeheimnisses. Sie hat versucht, Härte zu markieren und es ist ihr dann eben eigentlich nie wirklich gelungen, diese harte Haltung, diese Härte auch wirklich durchzuziehen. Und ich wäre wenig überrascht, wenn das Gleiche auch im Verhältnis zur EU passieren würde.
Ja, das waren Informationen und Einschätzungen von Inlandredaktor Oliver Washington und unserem EU-Korrespondenten Urs Bruderer. Und beim nächsten Thema geht's gleich noch einmal um Druck von außen. Die Schweiz soll gesetzlich regeln, wann Sterbewilligen tödliche Medikamente abgegeben werden dürfen und wann nicht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fordert das. Doch Bundesrat und Parlament haben genau davon nichts wissen wollen und ein solches Gesetz vor 2 Jahren abgelehnt. Christine Wanner.
Missbräuche könnten mit den bestehenden Bestimmungen bekämpft werden, so das Credo vor 2 Jahren. Heute regelt das Strafrecht, dass Suizidbeihilfe nur erlaubt ist, wenn sie ohne selbstsüchtige Motive geschieht. Punkt. Vor rund einem Jahr sagte Justizministerin Simonetta Sommaruga dazu,
es gibt das Strafrecht, es gibt die Standesregeln der Ärztinnen und Ärzte und diese Regeln haben sich bewährt, weil in der Schweiz ist auch das Selbstbestimmungsrecht ein sehr hohes Gut.
Und nun also das Urteil aus Straßburg, das von der Schweiz klarere Regeln fordert. Beim Bundesamt für Justiz gibt man sich gelassen und verweist darauf, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Sprecher Volko Galli.
Das Bundesamt für Justiz wird jetzt das Urteil analysieren und die betroffenen Behörden konsultieren und dann entscheiden, ob die Schweiz den Fall an die Große Kammer des Gerichtshofs weiterziehen soll. Die Frist für einen Weiterzug beträgt 3 Monate.
Trotzdem, wird das Urteil rechtskräftig, ist es verbindlich und die Schweiz muss die Regeln präzisieren. Andreas Brunner, der leitende Zürcher Oberstaatsanwalt, hat sich wiederholt für klare Regeln stark gemacht. Er fühlt sich bestätigt.
Ich glaube, die Sterbehilfe, die Suizidhilfe ist in den letzten 20, 30 Jahren immer weiter akzeptiert worden. Und es braucht aber dazu ganz klare gesetzliche Regelungen im Sinne von Rechtssicherheit, Rechtsgleichheit und aber auch zur Sicherung der Qualität.
Heute müssten Polizei und Justiz nämlich nach jeder Freitodbegleitung die Umstände überprüfen. Gäbe es klarere Regeln, so Brunner, müssen die Strafbehörden nur noch bei Verstößen aktiv werden. Anders klingt es bei der Nationalen Ethikkommission. Ruth Baumann-Hölzle sieht das Urteil aus Straßburg mit gemischten Gefühlen.
Zum einen bedauere ich diesen Entscheid, weil damit die Suizidbeihilfe dann geregelt und akzeptiert wird, auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Auf der anderen Seite braucht es gerade im Bereich der Frage der Finanzierung auch der Einnahmen, was heißt hier uneigennützig, wie wir das im Gesetz eigentlich verlangen in der Schweiz, klare Richtlinien.
Vorerst müssten aber wichtige Fragen geklärt werden.
Geht es hier um die Regelung wirklich der Suizidbeihilfe am Lebensende oder geht es um die Regelung der Suizidbeihilfe auch in nicht lebensbedrohlichen Situationen? Dann die ganzen Fragen natürlich der Suizidbeihilfe bei urteilsfähigen Menschen, die psychisch krank sind. Dann auch die Suizidbeihilfefrage bei Kindern, also bei Jugendlichen. Also es gibt sehr viele Fragen, die zuerst einmal auch diskutiert werden müssen im Hinblick darauf, was wir überhaupt regeln wollen.
Diese Fragen muss sich eine Gesellschaft ohnehin stellen und Antworten darauf finden.
In München wurde der Prozess gegen die rechtsextreme Terrorzelle NSU fortgesetzt. Jene Bande also, die über Jahre 10 Personen vor allem aus Fremdenhass getötet haben soll. Vor Gericht stehen die Hauptangeklagte Beate Zschäpe und 4 Männer. Auch der heutige Prozesstag begann mit juristischen Manövern. Mehrere Anträge hatte der Strafverteidiger abgewiesen. Dann konnte die Bundesanwaltschaft ihre Anklage verlesen. Fritz Dinkelmann.
Fingerhakeln unter Juristen, nennt Spiegel-Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen das, was sich heute vor dem Oberlandesgericht München stundenlang abgespielt hat. Verteidiger und Nebenkläger lieferten sich bissige Wortgefechte, mehrmals musste die Verhandlung unterbrochen werden. Die Stimmung war anfänglich so gereizt, dass sich Zschäpe-Verteidiger Wolfgang Stahl in einer Pause von einer Zuschauerin beschimpfen lassen musste. Du bist kein Star, du bist der Verteidiger von Mördern, schrie sie. Und die Szene belegt, wie emotionalisiert dieser Prozess ist, dessen unverzüglichen Abbruch die Zschäpe-Verteidiger heute forderten. Die Begründung, der Saal Nummer 101 sei viel zu klein, die Öffentlichkeit sei eingeschränkt, die Richterbank könnte in Verteidigerakten gucken und geladene Zeugen seien nur von hinten zu sehen. Der Prozess müsse also in einem größeren Saal neu gestartet werden. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl hat diesen Antrag schließlich im Namen der Kammer abgelehnt und damit den Weg freigemacht für die Bundesanwaltschaft, die ihre Klageschrift verlesen hat. Zschäpe wird Mittäterschaft bei allen NSU-Verbrechen angelastet. Mittäterin zu sein bei 10 Morden, mehrfachem versuchten Mord, 15 bewaffneten Raubüberfällen. 2 Angeklagten wird Beihilfe zum Mord in 9 Fällen vorgeworfen und 2 müssen sich wegen Mitwirkung bei einer terroristischen Vereinigung verantworten. Was nun zu beweisen ist in einem Prozess, bei dem die Unschuldsvermutung wie außer Kraft gesetzt scheint.
Fritz Dinkelmann. Die meisten der Opfer hatten türkische Wurzeln und deren Angehörige konnten es kaum erwarten, dass nach all dem Vorgeplänkel, den Pannen bei der Akkreditierung der Medien und anderen Verzögerungen die Anklage verlesen wurde. Ich sprach mit Celal Özcan über diesen Prozess. Er ist Nachrichtenkoordinator der türkischen Boulevardzeitung Hürriyet. Sie hat einen Platz am Prozess in München. Celal Özcan selbst war dort vor einer Woche zum Auftakt mit dabei. Ich fragte ihn, wie intensiv verfolgen Sie den Prozess?
Dieser Prozess ist für uns sehr wichtig. Die türkische Öffentlichkeit schaut auf diesen Prozess ganz genau. Und deswegen bei jeder Verhandlung, bei jeder Gerichtsverhandlung werden wir dabei sein, also die Kollegen in Münchner Redaktion.
Sie selber waren am ersten Prozesstag am 6. Mai dabei in München. Was war denn Ihre Schlagzeile zum Prozessauftakt?
Unsere Schlagzeile war, dass die Angeklagte Cepe eine Show gemacht hat, dort im Gerichtssaal. Ich habe mich wie in einem falschen Film gefühlt, denn wie die Angeklagte Beate Cepe sich präsentiert hat, also nicht wie eine Angeklagte, sondern wie ein Fotomodel. Das war sehr provokativ für die Opferfamilien, die schräg gegenüber ihr im Gerichtssaal saßen. Die Frau des ersten Opfers, die hat mir dann erzählt, dass es für sie unerträglich war. Und so ging sie raus, hat sie mir dann nach dem Prozess erzählt.
Sie haben gesagt, der Prozess beschäftigt Sie sehr intensiv. Wie haben Sie denn über den Prozessauftakt berichtet? Wie umfangreich?
Das war in der europäischen Ausgabe, aber auch in der türkischen Ausgabe, die Schlagzeile natürlich. Und die deutschen Kollegen, die im Gerichtssaal akkreditiert waren, die haben auch für uns dann ihre Eindrücke geschrieben. Es waren über 10 deutsche Journalisten und diese Eindrücke wurden sowohl in Türkisch als auch in Deutsch veröffentlicht.
Und die Hürriyet verkauft sich ja vor allem auch am Kiosk. Hat sich diese Ausgabe gut verkauft?
Das Interesse ist natürlich sehr groß, denn 8 Opfer von der 10 Mordopfern waren ja türkischstämmig. Und deswegen ist es natürlich für die türkische Öffentlichkeit sehr wichtig, erstens. Und zweitens, dass es ja vieles noch im Dunkeln ist. Es gibt noch sehr vieles aufzuklären. Warum blieb dieses Trio jahrelang unentdeckt? Und gab es Unterstützer und so weiter? Diese Fragen müssen ja noch aufgeklärt werden. Deswegen ist dieses Interesse in der türkischen Öffentlichkeit sehr groß.
Wie wird denn der Prozess in der türkischen Öffentlichkeit wahrgenommen?
Es gab ja auch schon vor dem Prozessauftakt Diskussionen darüber, wie das Gericht die türkische Presse ausgeschlossen hatte, die ausländische Presse nicht akkreditiert war. Und da gab es ja dann auch sehr heiße Diskussionen. Und diese Diskussionen wurden auch in der Türkei ganz genau verfolgt.
Der Prozess hatte einen sehr schwierigen Start. Sie haben das gesagt, mit all diesen Pannen, Medienakkreditierungen, Verzögerungen und so weiter. Haben die Türken und Türkinnen denn Vertrauen, dass es einen fairen Prozess geben wird?
Am Anfang wurde diese Frage gestellt, dass mit dem falschen Akkreditierungsverfahren, und da dachte man, das Gericht eigentlich das wieder gut machen soll, und das ist ja auch geschehen. Und insofern, ich glaube schon, dass die türkische Öffentlichkeit jetzt wieder das Vertrauen auf die deutsche Justiz hat. Aber man wird es dann genau diesen Prozess schauen. Wenn der Prozess immer wieder unterbrochen wird, dann wird natürlich die Justiz wieder Schaden nehmen davon.
Celal Özcan von der türkischen Zeitung Hürriyet, Freiheit. Hegt eine Bank oder ein Treuhänder den Verdacht, dass das Geld eines Kunden aus unsauberen Quellen stammt oder damit terroristische Aktionen finanziert werden, dann müssen Sie das melden, der Meldestelle für Geldwäscherei. 1500 solche Meldungen sind letztes Jahr bei der Meldestelle für Geldwäscherei eingegangen, Elisabeth Pestalozzi.
5.600 Milliarden Franken lagern auf Schweizer Geldinstituten. Das ist enorm viel Geld für ein kleines Land wie die Schweiz. Da scheinen die 3 Milliarden Franken, die letztes Jahr bei der Meldestelle für Geldwäscherei als verdächtig gemeldet worden waren, wenig zu sein. Stimmt nicht, sagt Judith Forney, die Chefin der Meldestelle. Fast 1.600 Verdachtsfälle, das seien viel. Seit der Gründung der Meldestelle vor 15 Jahren haben sich die Meldungen verzehnfacht.
Die Sensibilität des Finanzplatzes ist sehr groß, was eben auch zeigt, dass wir sehr oft zu Veruntreuung öffentlicher Gelder, Bestechung, Meldungen bekommen, auch außerhalb der politischen Ereignisse, wie wir sie im Jahr zuvor bei den arabischen Frühling hatten.
Im Vorjahr hat der große politische Umsturz in Nordafrika die Finanzdienstleister dazu gebracht, Meldung zu erstatten von Geldern aus diesen Ländern, von denen man annehmen musste, sie kämen aus Bestechungs- oder Geldwäschereifällen. Letztes Jahr war dies nicht so und dennoch hat die Zahl der Fälle nicht abgenommen. Dabei fällt auf, die Hälfte der gemeldeten Summe, knapp 1,4 Milliarden Franken, stammt aus ganz wenigen Fällen, einer guten Handvoll.
Es handelt sich dabei um verschiedene Fälle in Zusammenhang mit der Veruntreuung öffentlicher Staatsgelder. Es war aber auch ein Fall zur organisierten Kriminalität und ein sehr großer Anlagebetrug dabei.
Aus welchen Ländern diese verdächtigen Gelder stammen, sagt Judith Vonney nicht. Nur den Kontinent gibt sie bekannt, Asien. Fast allen Fällen, die bei der Meldestelle letztes Jahr eingegangen sind, ist gemeinsam, es handelt sich um Gelder, die aus dem Ausland kommen. Aber dennoch, eine enge Zusammenarbeit mit anderen ausländischen Meldestellen gibt es bislang nicht. Informationen austauschen über gemeldete Schweizer Bankkunden mit einem Bezug zum Ausland, das darf die Schweizer Geldwäschereibehörde nicht. Ein solcher Austausch ist nur im Rahmen ordentlicher Rechtshilfegesuche möglich, was Jahre in Anspruch nehmen kann. Das soll sich noch dieses Jahr ändern, wenn das revidierte Geldwäschereigesetz in Kraft tritt. Endlich freut sich Adrian Lopsiger, stellvertretender Direktor des Bundesamtes für Polizei, zu der die Geldwäschereistelle gehört.
Wir werden schneller und die Täter müssen auch schneller werden, wenn sie uns entwischen wollen.
Endlich, sagt auch der frühere stellvertretende Chef der Meldestelle, der Geldwäschereiexperte Marc van Thiel. Doch mehr Kompetenzen, das sei nicht genug. Van Thiel verlangt mehr Ressourcen. 10 Leute, das seien einfach zu wenig.
Wenn ich da Vergleiche zum Ausland ziehe, dann ist schon deutlich, dass in der Schweiz quasi weniger Ressourcen zur Verfügung gestellt werden im Vergleich zu ausländischen Staaten, die zum Teil wesentlich kleinere Finanzplätze haben.
Mit mehr Personal könnte die Meldestelle bessere Arbeit leisten, mehr Fälle gründlicher bearbeiten, ist Van Thiel überzeugt. Sie könnte auch intensiver mit den Banken zusammenarbeiten, schon vor es zu Verdachtsmeldungen kommt. Auf diese Weise würde die Meldestelle mehr Bedeutung und Gewicht bekommen und die Schweiz ihren Ruf als Vorreiterin in der Geldwäschereibekämpfung aufrechterhalten. Denn, stellt Experte Van Thiel fest,
andere Staaten haben in der Zwischenzeit ihre Hausaufgaben auch gemacht und haben die Schweiz bereits schon übertroffen.
Van Thiels Forderungen nach einem Ausbau stößt bei der Chefin der Meldestelle für Geldwäscherei auf offene Ohren. Entscheidend wird das aber letztlich die Politik.
Mit dem Beitrag von Elisabeth Pestalozzi ist es 18.31 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es noch nach Burma und nach Bangladesch. Die Verzweiflung muss groß gewesen sein, sonst hätten sich nicht Hunderte von Menschen in Burma in Boote gesetzt, um vor einem Wirbelsturm zu fliehen. Doch sie flohen in den Tod. Die Boote sind gekentert. Bis zu 200 Personen sind tot oder vermisst. Alle gehören sie der muslimischen Rohingya-Minderheit an. Diese Tragödie hat ihre Wurzeln aber nicht im Meer, sondern in der Politik. Ostasien-Korrespondent Urs Morf.
Die 800.000 Rohingya leben in Burma gefährlich, weil sie in dem vorwiegend buddhistischen Land eine muslimische Minderheit sind, die erst noch von der Regierung nicht als Staatsbürger anerkannt werden. 130.000 von ihnen leben noch gefährlicher als die anderen, nämlich auf sandigen Landstreifen an der sumpfigen Küste in Burmas Nordwestprovinz Rakhine, in Zelten und Barackenlagern. Denn im Sommer vor einem Jahr brachen in Rakhine Unruhen aus, Buddhisten gingen mit Gewalt auf die Rohingya los, mindestens 200 Menschen starben, ganze Rohingya-Dörfer wurden abgebrannt. Und die vertriebenen Überlebenden flüchteten in diese hoffnungslosen und gefährlichen Lager. Und das ist der Skandal an der Tragödie, die sich nun abzeichnet. Denn auch Burmas Autoritäten muss seit langem klar gewesen sein, dass der Anbruch der tropischen Regenzeit die Lage der Vertriebenen nochmals drastisch verschlechtern würde. Selbst ohne den Zyklon Mahasen, der nun auf die Grenzregion zwischen Burma und Bangladesch zuwirbelt. Vor 5 Jahren verwüstete etwas weiter südlich der Zyklon Nargis das Irrawaddy-Delta. Damals starben in Burma 138.000 Menschen. Falls nun dieser neue Zyklon Mahasen mit ungebremster Gewalt auf die Küste von Rakhine auftritt, wird das vor allem für die Rohingya-Flüchtlinge verheerende Folgen haben. 2 prominente Figuren werden dafür moralisch zumindest Mitverantwortung tragen. Zum einen Burmas Reformpräsident Thein Sein. Erst als die Meteorologen wegen des Zyklons Alarm schlugen, gab er endlich den Behörden in Rakhine den längst fälligen Befehl, die Rohingya-Flüchtlinge in sicherere Gebiete umzusiedeln. Zum anderen aber auch Burmas Oppositionsführerin Suu Kyi. Als höchste moralische Instanz des Landes hätte die vom Volk verehrte Friedensnobelpreisträgerin schon lange geradezu die Pflicht gehabt, sich für die verfolgte Rohingya-Minderheit einzusetzen. Doch wie bei den antimuslimischen Unruhen der letzten Wochen in Zentralburma hielt sie sich zurück, weil sie im Hinblick auf die Wahlen von 2015 die buddhistische Bevölkerungsmehrheit nicht verärgern will. Das wiegt schwer. Denn zumindest ein Teil der Katastrophe, die sich nun an der Rakhine-Küste anbahnt, wäre nicht nur vermeidbar gewesen, er hätte vermieden werden müssen.
Die Bilder aus Bangladesch des Trümmerhaufens, der einmal eine Textilfabrik war, sind nachhaltig. Das Drama hat vieles verändert, nicht nur bei all den Familien der über 1100 Opfer, auch bei denen, die am Ende der Warenkette die Kleider kaufen und vermehrt einen Blick auf die Etikette werfen. Und der Einsturz der Fabrik hat auch Folgen bei westlichen Bekleidungsfirmen. Immer mehr von ihnen unterzeichnen neue Mindestanforderungen für die Sicherheit von Textilfabriken. Derweil sind heute an der Unglücksstelle in Bangladesch die Bergungsarbeiten eingestellt worden. Stefan Menschel.
Tausende Rettungskräfte, Helfer und Anwohner versammelten sich zum Abschluss der Bergungsarbeiten an der Unglücksstelle, um noch einmal der Opfer zu gedenken. Ein Regierungsvertreter kündigte bei der Zeremonie an, dass am Ort des zerstörten Fabrikgebäudes ein Mahnmal entstehen solle. Gleichzeitig stellte er großzügige Entschädigungen für Hinterbliebene und Überlebende in Aussicht. In einem der wichtigsten Industriegebiete Dhakas blieben unterdessen bis zu 300 Textilfabriken geschlossen. Die Eigentümer hatten entschieden, die Produktion bis auf Weiteres einzustellen. Grund dafür waren anhaltende, zum Teil gewalttätige Proteste von Beschäftigten gegen die Arbeitsbedingungen. Die Regierung fasste in den letzten Tagen zahlreiche Beschlüsse, um die Sicherheit in den Unternehmen zu verbessern und die Rechte von Textilarbeitern zu stärken. Unter anderem erlaubte sie erstmals die Gründung unabhängiger Gewerkschaften. Namhafte westliche Textilriesen verpflichteten ihre Lieferanten in Bangladesch inzwischen zu einem strengeren Brand- und Gebäudeschutz. Das Abkommen zwischen Abnehmern, Produzenten und internationalen Gewerkschaften sieht unabhängige Sicherheitskontrollen sowie die regelmäßige Instandhaltung der Fabriken vor. Unterschrieben haben bislang Firmen wie H&M aus Schweden, der deutsche C&A-Konzern sowie der britische Discounter Tesco. Nach Angaben der Kampagne für saubere Kleidung gelten die neuen Standards damit bereits für mehr als 1.000 der insgesamt 4.000 Textilfabriken in Bangladesch. Und weitere könnten folgen, denn bis morgen um Mitternacht können sich westliche Unternehmen der Initiative noch anschließen.
Es kommt also einiges in Gang bei der Arbeitsplatzsicherheit der Textilarbeiterinnen in Bangladesch. Das Unglück in der Nähe der Hauptstadt Dhaka hat aber auch in Erinnerung gerufen, dass die meisten von ihnen Löhne erhalten, die zum Leben nicht reichen. Scheint logisch bei T-Shirts für 9,90. Nicht unbedingt, ganz so einfach ist die Rechnung nicht. Klaus Ammann macht sie.
Uni Schwarz V-Ausschnitt Kurzarm. Ein Standard-T-Shirt kostet bei H&M, Charles Vögele und anderen 9,90 Franken oder 9,95. Dieser tiefe Preis allein heiße noch nichts, sagt Christa Luginbühl von der Erklärung von Bern.
Man kann nicht sagen, je billiger, desto schlechter produziert oder je teurer, desto besser. Also das funktioniert so nicht.
Auch bei Switcher, einem Unternehmen, das allgemein als Vorbild gilt in Sachen faire und nachhaltige Produktion, gibt es einfache schwarze T-Shirts zu kaufen für 9,90 Franken. Robin Cornelius, der Gründer und Verwaltungsratspräsident von Switcher, erklärt.
Das ist ein T-Shirt, wir produzieren in wenige Farben und das ist mehr für die Corporate Business, die brauchen Volumen, kleine flashy Fashion Farben, es gibt keine Restposten und das ist ein ganzes Jahr verkaufte T-Shirt mit einer geringeren Marge, aber das ist verlangt.
Tiefe Marge, wenig verschiedene Farben, selten Änderungen im Design, kaum Werbung. Auch für 9,90 Franken kann ein T-Shirt also fair produziert sein. Je nach Geschäftsmodell setzt sich der Preis anders zusammen. Genaue Zahlen gibt niemand bekannt, doch internationale Studien gehen davon aus, dass den großen Modehäusern von jedem verkauften schwarzen Männer-T-Shirt zwischen einem halben und einem ganzen Franken Reingewinn bleibt. Der Transport, die Werbung, die Miete der Ladenfläche und die Löhne des Verkaufspersonals machen rund 3/4 des T-Shirt-Preises aus. Für etwa 1,70 Franken kaufen die Modeunternehmen das fertige T-Shirt dem Produktionsbetrieb in Malaysia, Burma oder Bangladesch ab. Davon kostet allein der Rohstoff, die Baumwolle, 1,20 Franken. Die Löhne derjenigen, allermeistens sind es Frauen, die das T-Shirt färben, schneiden und nähen, machen zwischen einem halben und 3% des Endpreises aus. Beim einfachen schwarzen Männer-T-Shirt also 5 bis maximal 30 Rappen. Das Problem, davon können die Frauen nicht leben. Christa Luginbühl, die in der Schweiz die sogenannte Clean Clothes Campaign koordiniert, eine internationale Kampagne für faire Produktion von Kleidern, stellt fest, dass sich die Produktionsfirmen vor Ort zwar an die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlöhne hielten.
Man muss dazu sagen, dass die gesetzlichen Mindestlöhne in den Produktionsländern heute etwa nur 20-50% eines Familienbudgets abdecken. Das heißt, selbst wenn zwei Personen verdienen und beitragen für ein Familienbudget, reicht das noch nicht. Also wir sprechen von massivster Unterbezahlung.
Unterbezahlung, die verhindert werden könnte mit ein paar Rappen pro T-Shirt. Diese Mehrkosten wären nicht das Problem, betont H&M. Die Pressestelle des Modegiganten will Radio SRF kein Interview geben, widerspricht in einer schriftlichen Stellungnahme jedoch der Kritik der Clean Clothes Campaign. H&M setze sich nicht für existenzsichernde Löhne ein. Das Gegenteil sei richtig. H&M tue alles, um die Situation der Näherinnen zu verbessern. Allerdings könne H&M selbst die Löhne in den Betrieben, bei denen man beispielsweise T-Shirts bestelle, nicht selbst festlegen. Tatsache ist, dass offensichtlich nur wenige Modehäuser in diese Richtung Druck machen bei ihren Produzenten und dass die lokalen Regierungen bislang kaum Interesse zeigen, die Mindestlöhne auf ein existenzsicherndes Niveau anzuheben, obschon es nur um einige Rappen ginge pro T-Shirt.
Das war ein Beitrag von Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Marcel Jecke, für die Nachrichten Christian Lüsche, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt's um 19 Uhr auf SRF 2 Kultur, SRF 4 News und der SRF Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Radio SRF auch rund um die Uhr auf SRF 4 News und auch im Internet unter srf.ch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.